Die Ankündigung der Geburt Jesu Christi. Lukas Kapitel 1, die Verse 26 bis 33. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef, aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Wir haben in diesen Versen die Ankündigung des wunderbarsten Ereignisses, das sich je in dieser Welt zugetragen hat. Die Fleischwerdung und Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Es ist ein Abschnitt, den wir stets vermischt mit Bewunderung, Liebe und Lobpreis lesen sollten. Wir sollten erstens die wunderbare und bescheidene Art und Weise beachten, wie der Retter der Menschheit unter uns kam. Der Engel, der seine Ankunft ankündigte, wurde in eine unbedeutende Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Die Frau, die damit geehrt wurde, die Mutter unseres Herrn werden zu dürfen, befand sich augenscheinlich in bescheidenen Lebensumständen. Sowohl an ihrem Platz, auch an ihrem Wohnort, fehlte es völlig an dem, was die Welt Größe nennt. Wir brauchen nicht vor der Schlussfolgerung zu zögern, dass eine weise Vorsehung hinter allen diesen Vorbereitungen stand. Der allmächtige Ratschluss, der alle Dinge im Himmel und auf der Erde anordnet, hätte genauso leicht statt Nazareth Jerusalem zum Wohnort der Maria ausersehen können. Oder hätte genauso leicht statt einer armen Frau die Tochter irgendeines reichen Schriftgelehrten zur Mutter unseres Herrn erwählen können. Doch es erschien ihm das Beste, dass es nicht so sein sollte. Die erste Ankunft des Messias sollte eine Ankunft in Niedrigkeit sein. Jene Erniedrigung sollte sogar schon mit der Zeit seiner Empfängnis und Geburt beginnen. Wir sollten uns davor hüten, die Armut bei anderen zu verachten und uns ihrer zu schämen, wenn Gott sie uns selbst auferlegt hat. Die Lebensumstände, die Jesus freiwillig erwählte, sollten immer mit heiliger Ehrfurcht betrachtet werden. Der häufig anzutreffende Neigung unserer Zeit, sich vor reichen Menschen zu verbeugen und aus dem Geld einen Götzen zu machen, sollten wir sorgsam widerstehen. Und wir müssen entschieden davon abtreten. Das Vorbild unseres Herrn ist eine hinreichende Antwort auf 1000 kriecherische Maximen über den Wohlstand, die gegenwärtig unter den Menschen kursieren. Denn ihr erkennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Lasst uns die erstaunliche Herablassung des Sohnes Gottes bewundern. Der Erbe aller Dinge nahm nicht nur unsere Natur an, sondern nahm sie auch noch in der am meisten erniedrigenden Form an, in der sie überhaupt angenommen werden konnte. Es wäre für ihn eine Herablassung gewesen, als König auf die Erde zu kommen und hier zu regieren. Es war ein Wunder der Barmherzigkeit, das unseren Verstand übersteigt, dass er als ein armer Mensch auf die Erde kam, um verachtet zu werden und zu leiden und zu sterben. Möge seine Liebe uns dazu dringen, nicht für uns, sondern für ihn zu leben. Möge sein Vorbild unserem Gewissen täglich diesen Grundsatz der Heiligen Schrift deutlich machen. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Wir sollten zweitens das hohe Vorrecht der Jungfrau Maria beachten. Die Sprache, mit welcher der Engel Gabriel sie anredet, ist ganz bemerkenswert. Er nennt sie Begnadigte. Er spricht zu ihr: Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Vers 28. Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass die römisch-katholische Kirche der Jungfrau Maria eine Ehre erweist, die kaum geringer ist als diejenige, welche sie ihren gesegneten Sohn erweist. Die römisch-katholische Kirche hat offiziell zum Dogma erklärt, ihre Seele sei im ersten Augenblick der Erschaffung und Eingießung in den Leib durch die besondere Gnade und Bevorzugung Gottes im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes Jesus Christus, des Erlösers des menschlichen Geschlechts, von dem Makel der Ursünde unversehrt bewahrt worden. Sie wird den römischen Katholiken als ein Gegenstand der Anbetung vorgehalten. Sie beten zu ihr als einer Mittlerin zwischen Gott und den Menschen, die nicht weniger mächtig sei als Christus selbst. Für all diese Praktiken gibt es auch nicht den geringsten Beleg in der Heiligen Schrift. Auch in den Versen, die uns jetzt vorliegen, finden wir keinen Beleg dafür. Mit keinem anderen Teil des Wortes Gottes lassen sie sich belegen. Doch obwohl wir dies sagen, müssen wir fairerweise zugestehen, dass keine Frau jemals so hoch von Gott geehrt wurde wie die Mutter unseres Herrn. Es ist offensichtlich, dass nur eine einzige Frau aus den zahllosen Millionen Frauen des Menschengeschlechts das Mittel sein konnte, wodurch Gott geoffenbart werden konnte im Fleisch. Und die Jungfrau Maria hatte das gewaltige Vorrecht erlangt, diese eine Frau sein zu dürfen. Durch eine Frau wurden am Anfang die Sünde und der Tod in die Welt gebracht. Durch das Kindergebären einer Frau wurden Leben und Unsterblichkeit ans Licht gebracht, als Christus geboren wurde. Kein Wunder also, dass diese eine Frau Begnadigte und Gesegnete genannt wurde. Im Zusammenhang hiermit sollten Christen eine Sache niemals vergessen. Es gibt eine Beziehung zu Christus, die in unserer aller Reichweite liegt. Eine Beziehung, die weitaus enger als die zum eigenen Fleisch und Blut ist. Eine Beziehung, die das Vorrecht all derer ist, die Buße tun und an den Herrn Jesus glauben. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Glückselig ist der Leib, der dich getragen hat, lautete eines Tages der Ausspruch einer Frau. Doch welche Antwort gab der Herr darauf? Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Schließlich sollten wir in diesen Versen den herrlichen Bericht über unseren Herrn Jesus Christus beachten, den der Engel der Maria gibt. Jeder Teil des Berichtes steckt voll tiefer Bedeutung und verdient unsere nähere Aufmerksamkeit. Jesus wird groß sein, sagt Gabriel in Vers 32. Von seiner Größe wissen wir schon etwas. Er hat ein großes Heil gebracht. Er hat sich als ein größerer Prophet als Mose erwiesen. Er ist ein großer hoher Priester. Und er wird noch größer sein, wenn er als König anerkannt werden wird. Jesus wird Sohn des Höchsten genannt werden. Er war dies schon, bevor er in die Welt kam. Dem Vater in allem gleich, war er von aller Ewigkeit her der Sohn Gottes. Aber er musste als solcher von der Kirche erkannt und anerkannt werden. Der Messias sollte als nichts Geringeres als der wahre Gott anerkannt und angebetet werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, sagt Gabriel, und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Verse 32 und 33. Die buchstäbliche Erfüllung dieses Teiles der Verheißung ist noch zukünftig. Israel muss noch gesammelt werden. Die Juden müssen wieder in ihr eigenes Land zurückgebracht werden und zu ihm, den sie einst durchbohrt haben, als ihrem König und ihrem Gott aufblicken. Obgleich die Erfüllung dieser Voraussage sich noch verzögern mag, dürfen wir zuversichtlich darauf warten. Er wird eines Tages kommen und sich nicht verspäten. Schließlich sagt Gabriel, seines Reiches wird kein Ende haben. Vers 33. Vor seinem herrlichen Königreich werden die Reiche dieser Welt eines Tages untergehen und vergehen. Wie Ninive und Babylon und Ägypten und Tyrus und Karthago werden sie alle eines Tages zunichte werden. Vor Jesus wird eines Tages jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist. Sein Königreich allein wird sich als ein ewiges Königreich erweisen und seine Herrschaft wird nicht vergehen. Der wahre Christ sollte oft über diese herrliche Verheißung nachsinnen und in ihrem Inhalt Trost finden. Er hat keinen Grund, sich seines Meisters zu schämen. Er mag oft um des Evangeliums willen arm und verachtet sein, darf sich aber doch dessen gewiss sein, dass er auf der Seite des Siegers steht. Die Reiche dieser Welt werden noch die Reiche des Christus werden. Denn noch eine ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der da kommen soll, und nicht verziehen. Auf jenen gesegneten Tag lasst uns geduldig warten und wachen und beten. Jetzt ist die Zeit zum Kreuztragen und zur Gemeinschaft mit dem Leiden Christi. Der Tag rückt nahe, an dem Christus seine große Macht und Herrschaft antreten wird und an dem alle, die ihm in Treue gedient haben, ihr Kreuz gegen eine Krone austauschen werden.